Und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um Henkel. Mein Name ist Christian und wir stellen euch heute den Konzern vor. Mit wir bin natürlich nicht nur ich alleine gemeint, sondern ich habe den Adrian heute noch dabei. Den kennt ihr wahrscheinlich vom letzten Podcast von Clorox. Und der Adrian, der startet jetzt direkt mal mit der Kurzvorstellung, bevor wir dann zu der Unternehmenshistorie kommen. Adrian, bitte.
Christian, danke für die Einleitung. Das mache ich natürlich sehr gerne. Also, wie gesagt, wir haben heute den Henkel-Konzern mit dabei. Henkel sollte vielleicht oder sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Wenn nicht der Name selbst, dann zumindest die Produkte. Henkel an sich ist ein DAX-Konzern, Branche, Basiskonsumgüter. Wachstum natürlich, wie sich's für so einen Traditionskonzern gehört, Slow Grower. Aktuell eine Marktkapitalisierung von 34,83 Milliarden US-Dollar. Stand ist der 31.07.2021. Dividendenrendite ist gerade bei 2,15% und das Kursgewinnverhältnis liegt bei 26,3. Und aktuell hat Henkel 52.950 Mitarbeiter. Zumindest war das der Status fürs Geschäftsjahr 2020. Henkel ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein wirklicher Traditionskonzern in einem eher langweiligen Markt. Also ihr kennt es ja vielleicht, Klebstoffe, Waschmittel, Reinigungsmittel, Haarpflege. Wenn ihr da mal drauf geschaut habt, ihr steht irgendwie in der Dusche und wenn ihr da mal hinten auf euer Shampoo drauf schaut, dann findet ihr da sowieso insgesamt den ein oder anderen börsengelisteten Konzern und vielleicht eben auch Henkel, die da schon seit 150 Jahren damit beschäftigt sind. Gegründet wurde Henkel 1876 und 61,56% der Aktien sind über einen Aktienbindungsvertrag an die Familie Henkel geknüpft. Und das ist schon, finde ich, ist auf jeden Fall erwähnenswert, sagen wir es mal so, bei so einem großen Konzern, also mit so einer großen Marktkapitalisierung, bei so kleineren Konzernen, kennt man das ja vielleicht, aber ich glaube, 34 Milliarden ist kein kleiner Konzern, auch wenn man im DAX ist, ist man kein kleiner Konzern. Und ja, dementsprechend haben wir uns die Aktie angeschaut. Technisch auch sehr interessant. Eine langfristige mögliche Trendumkehr. Und ja, das schauen wir uns heute insgesamt an. Ich habe gerade schon die Geschichte etwas angeschnitten. Und der Christian, der erzählt uns nochmal etwas mehr zur Geschichte von Henkel.
Ganz genau, da möchte ich gerade auch weiter ansetzen, wenn du da schon gesagt hast, dass das Gründungsjahr 1876 war. Ich möchte aber gar nicht zu tief in die Historie eintauchen, sondern wirklich nur den oberflächlichen, ja, den Überblick quasi verschaffen und dass man einfach ein bisschen folgen kann. Gegründet wurde Henkel von Fritz Henkel und zwei Kollegen im Alter von 28 Jahren, hatte damals den Namen Henkel und Zieh. 2 Jahre später, 1878, konnte Henkel schon in die Schweiz exportieren und hat dann schon wirklich so zur Kenntnis gegeben, hey, okay, wir wollen uns nicht nur auf die nationale Größe quasi fixieren, sondern wir wollen da auch weltweit oder zumindest mal europaweit expandieren. Und 35 Jahre später, also doch schon eine gewisse Zeit später, hat man dann auch die erste Produktionsstätte in der Schweiz eben eröffnet. Ein paar Jahre später, 1907, gab es eben auch schon wirklich das erste Produkt, wo ich sage, das kenne ich heute auch noch. Und zwar handelt es sich da um Persil. Persil wurde eben 1907 eingeführt und das Besondere damals war, es waren Waschmittel, das vor allem zum einen natürlich gewaschen hat, aber zum anderen auch ohne Chlor gebleicht hat. Hier hat man natürlich dann wieder zur letzten Analyse von uns, zu Clorox, einen kleinen Übergang, aber wollen wir uns nicht weiter mit beschäftigen?
Aber Moment mal, da muss ich kurz was einwerfen. Und zwar hat Henkel eine Zeit lang einen bekannten, war eine Zeit lang der bekannteste Konkurrent von Clorox, was Flüssigbleichmittel angeht. Ja. Das haben sie versucht, im amerikanischen Markt unterzubringen, ist aber nichts draus geworden. Und zwar handelt es sich da um Purex. Also, das ist inzwischen eines der am häufigsten verwendeten Waschmittel in Nordamerika. Und da gab es davor eben Purex Bleach und es war der größte Konkurrent zu Clorox Bleach. Aber das ist nur ein kleiner Side-Fact am Rande. Da gehen wir später natürlich nochmal genauer drauf ein.
Interessant, das heißt, aber weißt du, wann das ungefähr war? In welchem, also ich sage jetzt mal, in welchen Jahren
Ich glaube,
da Henkel expandiert hat?
das war in die 2000, um die 2000er Jahre rum, glaube ich.
Ah, okay, also es ist schon noch ein paar Jahre zurück, weil wir sind jetzt, also ich bin jetzt ja gerade von der Historie gerade noch 1907 oder jetzt da 1920.
Ja, klar, aber ich dachte mir, ich werfe es jetzt einfach mal rein, bevor ich es
Nee,
vergesse.
nee, alles cool. Genau, dann machen wir gleich mal weiter. Und zwar, dann kommen wir eigentlich schon in eine neue Sparte von Henkel. Und da hat Henkel die Klebstoffsparte entdeckt. 1920 hat das angefangen. Heutzutage, da kommen wir, wie gesagt, ja auch noch drauf zu sprechen, wenn wir im Geschäftsmodell sind. Die Klebstoffsparte mit die wichtigste von Henkel. Und die wurde dort eben gegründet. Und man hat auch 1929 dann schon in deutlich entferntere Länder expandiert oder exportiert, besser gesagt, und zwar nach Südamerika und auch in andere weltweite Regionen. Dann haben wir einen kleinen nächsten Schritt, und zwar das Ende vom Zweiten Weltkrieg. Henkel wurde dort von den US-Alliierten besetzt. Quasi die Familie, die wurde von der Geschäftsführung entmachtet oder eben die Geschäftsführung entzogen. Man hat einen Treuhänder eingesetzt. Und ja, Henkel war dann eben kurzzeitig nicht mehr im Konzern. Warum kurzzeitig? Ja, 1947 waren sie dann schon wieder zurück in der Geschäftsführung und haben wieder die Leitung vom Konzern übernommen. Dann 1951 und 1969 kamen auch noch zwei Produkte, die, ja, die kenne ich persönlich auch noch. Die gibt es heute immer noch beide. Und zwar zum einen Pril und zum anderen den Pritt-Klebestift. Also Pritt als Marke an sich. Und ich persönlich, ich kenne noch von meiner Schulzeit immer diesen Pritt-Klebestift. Ich weiß noch, die Werbung kannte ich immer, wenn ich dann Fernseher geschaut habe als Kind. Gab es immer diese Werbung von diesem entweder coolen silbernen Klebestift oder von dem normalen roten. Und der silberne war dann der, wo man Metall oder so offensichtlich kleben konnte, gewisse Metall- oder Klebstoffarten,
Da
nicht
gab's,
Klebstoffarten, sondern Plastikarten.
da wurde auch dann immer, da war es dann immer in der Schule, wurde es dann immer, das wurde dann immer einfach gemobst, das Ding. Also das hast du dann irgendwie einmal vergessen und dann gehst du ins Klassenzimmer zurückgegangen, nach 10 Sekunden war es weg.
Es war bei mir, also bei mir in der Grundschule, und ja, ich glaube, vor allem in der Grundschule war es so, da gab es immer das Lager Uhu-Kleberstifte oder dann die Prittstifte. Ja. Also das waren immer die zwei Lager, die wir da hatten.
Ja, und bei den Uhu-Klebstiften gab es diese rosanen Dinger oben drauf. Die haben dann so nach Erdbeere oder so gerochen. Also irgendwie da zum
Ja.
Kleberschnüffeln animiert worden bei dem Ding.
Ja, das stimmt schon. Ja, manche haben da auch reingebissen als Kind.
Was, du hast reingebissen?
Nein, nein, ich nicht, aber ich meine, also haben da auch welche reingebissen.
Ich dachte, du müsstest mir jetzt erzählen, du hast ja Kleber gegessen.
Nein, ich habe keinen Kleber gegessen, aber ich habe das schon mitbekommen, dass da auch welche dann diesen Kleber mal versucht haben zu essen, weil der so gut gerochen hat.
Hast du am Rande hast du es mitbekommen, oder?
Ja, am Rande habe ich das mitbekommen. Ja, kommen wir mal wieder zurück zur Geschichte, dass wir da heute auch noch fertig werden und mal zum Geschäftsmodell über können, dass wir zum spannenden Part, also zum richtig spannenden Part kommen. Und jetzt kommen wir aber bei der Geschichte auch zu einem ganz wegweisenden Punkt, und zwar der Weg an die Börse, warum wir heute überhaupt in Henkel investieren können. 1975 wurde Henkel von einer GmbH, also von einer Körperschaft, in eine KG auf Aktien umfungiert. Der genaue Unterschied ist jetzt erstmal zweitrangig, weil 10 Jahre später kam dann der Börsengang, also im Jahr 1985. Und seit diesem Zeitpunkt konnten dann Anleger auch Vorzugsaktien erwerben. Davor war es einfach nicht möglich, Vorzugsaktien zu erwerben oder allgemeine Aktien logischerweise zu erwerben. Ohne Börsengang braucht man immer einen Notar, der das Ganze beurkundet. Seit dort hat Henkel überhaupt die Möglichkeit gegeben, Anteile zu erwerben. 1996 kam dann dazu, dass auch Stammaktien gehandelt werden konnten. Also kurz nochmal ein Exkurs dazu. Vorzugsaktien und Stammaktien. Der Unterschied besteht darin, Vorzugsaktien haben in der Regel kein Stimmrecht, haben aber dafür eine höhere Dividende. Und Stammaktien haben eben eine niedrigere Dividende, aber dafür ein Stimmrecht inne. Was dann auch interessant ist, wir hatten es ja schon in der Einleitung vom Adrian gehört. Die Familienmitglieder haben einen Vertrag unterzeichnet, der sicherstellt, dass sie immer mindestens 50% der Stammaktien halten, also dass sie immer in der vollen Kontrolle über den Konzern sind. 2014 wurde dieser Vertrag bis 2033 verlängert. Das heißt also, man kann bis 2033 mit sehr hoher Sicherheit sagen. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob es da irgendwelche Ausstiegsklauseln in dem Vertrag gibt oder irgendwelche Klauseln, die das dann umgehen. Aber man kann mit sehr hoher Sicherheit sagen, dass Henkel im Familienbesitz bleibt. So, dann kommen wir wieder weg vom Börsengang an sich, sondern gehen weiter zur Expansion. Und das ist auch das letzte Kapitel jetzt bei der Historie. Und zwar 1995 hat Henkel Schwarzkopf übernommen. Schwarzkopf, die Marke, die wird man auch kennen, ob man die jetzt von Friseurbesuchen kennt, von der Werbung oder wie auch immer. Es einfach handelt sich in der Regel um Haarpflegeprodukte, Shampoos, naja, also theoretisch auch Haaröl oder sowas in die Richtung, Gel, Haargel, ja, das sind so die gängigen Produkte, die man, glaube ich, von Schwarzkopf kennt. Und was dann auch noch interessant ist, 1997 hat Henkel sich noch in der Klebstoffsparte extrem verstärkt und ist damit zum Weltmarktführer aufgestiegen. Und dies war natürlich nicht die letzte Übernahme von Henkel. Henkel hat dann noch in der weiteren Unternehmensgeschichte viele Unternehmen übernommen, gerade um einfach das Produktportfolio auszuweiten, um das ja einfach ansprechender zu machen, um natürlich auch das Wachstum voranzutreiben. Und gerade eben auch in der Klebetechnik haben sie sich da enorm verstärkt. Und ja, dann sind wir eigentlich bei der Historie wirklich bis jetzt durch. Die Grundzüge sind jetzt, denke ich mal, klar von Henkel, wo das Unternehmen herkommt. Und dann, Adrian, würde ich an dich übergeben zum Geschäftsmodell und zu den Werten und Zielen.
Sehr, sehr gerne, Christian. Zu dem Thema Familienunternehmen, wie würdest du das einschätzen? Siehst du sowas eher positiv oder negativ, wenn die Aktien im Besitz der Gründerfamilie oder also der Nachfahren, eben die Nachfahren der Gründer sind?
Ich glaube, das ist pauschal immer ganz schwierig zu sagen, weil, also, was ich immer gut finde oder was ich immer sehr ansprechend finde, ist, wenn der Gründer auch noch im Management ist oder CEO ist und dann sehr viel hält. Da fällt mir jetzt aber spontan tatsächlich nur ein Unternehmen ein, das ist die Data Group, wo das auch wirklich so ist, dass der Gründer noch was zu sagen hat und einen großen Anteil hält. Ich meine jetzt aus dem Kopf raus, der hält auch so knapp die Hälfte oder sogar mehr. Ich bin mir, wie gesagt, nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall hält der einen Großteil. Das finde ich immer ganz cool, weil du dann einfach auch siehst, okay, der ist da im Vorstand drin, der hält was von seinem Unternehmen, der hält was von sich und der ist auch daran unfassbar interessiert, dass der Aktienkurs dementsprechend sich positiv entwickelt langfristig. Bei Henkel sehe ich es aber trotzdem auch ganz gut, auch wenn die jetzt nicht direkt im Management sitzen. Die haben natürlich trotzdem ihren Einfluss, ihren sehr großen Einfluss darauf. Und ich habe es immer eigentlich schon lieber, wenn die großes Mitspracherecht haben, als wenn da die gar nichts drin sind. Weil ich meine, so ein Ankeraktionär ist immer auch eine gewisse positive Stellung. Weil du weißt einfach, Übernahmen sind unwahrscheinlich. Das heißt, also feindliche Übernahmen sind ganz schwierig durchzusetzen. Da musst du ja eigentlich der Henkel-Familie die Aktien abkaufen. Und bevor das passiert, da ist ja, also das passiert einfach nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist fast bei null. Wie siehst du das?
Interessant, interessant. Ja, also ich glaube, ich sehe das fast so wie du. Ich denke, pauschalisieren kann man es nicht. Und es ist auch einfach davon abhängig, was du da für eine Familie hast. Ne? Ist es jetzt die Familie, oder ist auch vom Geschäftsmodell abhängig. Ne? Also wenn ich jetzt so einen Tech-Konzern habe, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, aber sagen wir mal, haben einen Konzern, der mehr so im Wandel sein muss, als beispielsweise jetzt so ein Konsumgüterkonzern wie Henkel. Da weiß ich nicht, ob es gut ist, so auf Tradition in Anführungszeichen zu setzen. Ich denke, so ein Unternehmen in so einer neumodischen High-Growth-Branche braucht einfach eine andere, flexiblere Unternehmensführung als jetzt so ein Konsumgüterkonzern, wenn du weißt, was ich meine. Aber
Ja.
so eine gewisse Stabilität finde ich schon gut im Konzern. Wobei natürlich die Anteile an seit Wirecard kann ich da nicht mehr so drauf vertrauen, so was Gründer und CEO und alles angeht und wie viele Aktienanteile die haben. Seit Wirecard bin ich da ein bisschen geschädigt.
Ja, wobei man ja sagen muss, also der Herr Braun, der war ja kein Gründer in der Hinsicht, ja.
Ja, aber hat er auch die
Der
ganze Zeit
hatte,
Aktien, ne?
glaube ich, 7%.
Ja, aber hat auch Aktienpakete ständig gekauft. Ich kann mich erinnern, als die
Ja,
Namen.
das stimmt schon, stimmt schon. Also bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, das ist schon was anderes, ob du 7% hältst oder
Ja,
jetzt wie
natürlich,
die dann über
natürlich,
60.
natürlich, natürlich, natürlich. Ja, klar. Also auch ganz andere Liga, Henkel, ne? Also die gibt es ja, also es ist ja wirklich ein Traditionsunternehmen. Der Wirecard war ja da eben so ein Quick-Aufsteiger, ne?
Ja.
Ja, aber wir schweifen zu sehr ab. Ich gehe jetzt aufs Geschäftsmodell ein.
Ja.
Geschäftsmodell von Henkel. Eigentlich relativ spannend, also vor allem also an sich nicht spannend, aber ich finde es spannend zu sehen. Also ich finde es schön, wenn so ein Unternehmen greifbar wird, ne? Also wenn ich in ein Unternehmen investiere und Henkel ist ja jetzt vor allem eher für nicht konservative, aber für Anleger, die jetzt nicht wirklich so diese High-Volatility-Aktien haben wollen, sondern einfach eine in Anführungszeichen entspannte Aktie, die wirklich von Konsumgütern profitiert, die immer konsumiert werden, unabhängig, tendenziell unabhängig von der Konjunktur. Und das ist einfach schön, wenn man da was Greifbares hat, ne? Also man weiß einfach, ich habe hier wirklich ein Unternehmen, das stellt reale Güter her, die ich in meinem Alltag auch real verwende und dann macht es das Ganze einfach greifbarer und ich finde, da macht Investieren auch zumindest mir mehr Spaß. Also ich finde es immer ganz, ich finde, das ist so ein bisschen der Spaßfaktor am Investieren, vor allem in Einzelaktien, dass du einfach weißt, dass dir ein Teil dieses Unternehmens dann gehört, wenn du eben die Aktien besitzt, ne? Aber ja, Geschäftsmodell von Henkel lässt sich aufteilen in drei Kernbereiche und das ist zum einen Waschreinigungsmittel, dann nenne ich einfach mal drei bekannte Marken, das ist einmal Persil, Bref und All Stain Lifters, das ist in Deutschland nicht so bekannt. Dann gibt es Schönheitspflege, Schwarzkopf, Dial und Syess. Syess kenne ich auch aus dieser alten ProSieben-Werbung, immer mit Syess irgendwas und diese ganzen Models, die sich da ihre wellenden Haare im Fernsehen dann zeigen und es ist gefärbt und das alles so weich und fliegt und so. Und dann Klebstoffe, da sind die bekanntesten, also die erfolgreichsten nicht so bekannt. Und zwar ist es Loctite, Bonderite und Technomelt. Das liegt einfach daran, dass es industrielle Klebstoffe sind, die für den größten Teil des Umsatzes verantwortlich sind. Also wir haben vorhin von Pritt etc. gesprochen, aber die sind im Vergleich zum industriellen Klebesektor nicht so wichtig. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Wir gehen jetzt erstmal Moment, was hatten wir hier? Ah, sorry, nee, wir starten sowieso mit dem Kleber, das kann ich direkt machen. Also wie gesagt, Klebstoffe, größter Teil ist für industrielle Kundschaft, also ich habe ja gerade genannt, Loctite, das sind alles Hochleistungsklebstoffe, Dichtstoffe, Oberflächenbehandlung, das fällt alles unter diese Sparte. Wenn es jetzt um Wachstum geht, dann würde ich sagen, ist es auch die interessanteste Sparte bei Henkel, die Adhesive Technologies heißt es, also Klebstoffe auf Englisch. Einfach aus dem Grund, weil Christian, wenn ich dich jetzt frage, warum ist oder wie ist denn das iPhone? Wie ist dein iPhone zusammengesetzt? Ich meine, da sind ja keine Schrauben. Zumindest sehe ich keine, wenn ich jetzt hier live auf mein iPhone schaue. Und das könnt ihr zu Hause auch einmal machen. Schaut euch mal euer iPhone an. Dieser ganze Bildschirm, alles, auch in sämtlichen Hightech-Produkten von PC über sonst was, wird immer mehr mit Kleber gearbeitet. Einfach weil Klebstoffe in ihren Eigenschaften viel flexibler sind, vor allem was auch Dinge wie Luft, Raumfahrt, Automobilbau, Elektronik, wie gesagt, oder auch Medizintechnik angeht, da sind Klebstoffe einfach viel flexibler und diese Branche Klebstoffe wird immer weiter wachsen. Und Henkel hat auch sehr viel investiert, sehr viel in Forschung in diesem Bereich. Einfach weil man sich eben auch darüber bewusst ist, dass Klebstoffe der größte Wachstumsbereich sind. Und da dringt man eben in all diese Bereiche vor, ne? Also mit der industriellen Kundschaft. Man hat Automobil und Metall, man hat Verpackungen, Konsumgüter. Da geht man auch inzwischen immer mehr auf Nachhaltigkeit. Also ich finde es immer auch ganz wichtig, da zu schauen, gehen die Unternehmen da mit dem Trend? Das haben wir auch schon bei Clorox besprochen, dass es auch bei Konsumgüterkonzernen wichtig ist, ob diese Unternehmen mit dem Trend gehen, weil sonst werden die auch irgendwann mal abgehängt, wenn sie ständig alle Trends verschlafen. Dann Elektronik und Industrie, wie gesagt, auch so Dinge wie Mikrochips, ne? Elektronikbaugruppen, industrielle Fertigung, alles geklebt heutzutage. Also ihr werdet da keine Schrauben finden und ganz klassisch Handwerk, Bau, Gewerbe. Also ich denke, das ist noch am offensichtlichsten. Das ist der industrielle Teil und dann der kleinere Teil sind die privaten KundInnen und zwar ist das dann Pritt, also das ist dieser Klebestift, die stellen aber auch so diesen kompletten Bürozubehör her, das ist so diese Maus zum Wegmachen von vielgeschriebenem und dann noch Ponal, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, der so ein bisschen als Heimwerker unterwegs ist, wie ich, also ich kenne das Ponal, dieser Kleber, das ist so dieser klassische Leim, den man in jedem Baumarkt findet, der ist auch von Henkel. Und da auch diesen, wirklich, das ist so der Kleber, ich würde schon fast sagen, es ist so ein Festbegriff für Kleber, Pattex. Ne? Also Pattex, so dieser Allround-Kleber, gibt es auch noch verschiedene Untergruppen, aber das sind so die drei großen Kategorien für die Privatkundschaft, die für die Henkel bekannt ist. Also Leime, Bürobedarf und dieser klassische Allround-Kleber Pattex, um dem es dann auch nochmal einzelne Unterprodukte gibt. Wie gesagt, wenn es jetzt nach die Investition nach Geschäftsbereichen geht, da gehe ich jetzt direkt drauf ein, weil es jetzt gerade passt zu Adhesive Technologies. Und zwar fließt 43% des kompletten Investitionsvolumens von Henkel in Adhesive Technologies, 41% fließt in Laundry and Homecare, Wasch- und Reinigungsmittel, das schauen wir uns als nächstes an. Und der Rest, nämlich 15%, fließt in Beautycare. Die Investitionsausgaben insgesamt, weil ich ja jetzt gerade schon gesagt habe, dass Adhesive Technologies so der spannendste Teil ist, was Wachstum angeht. Das Wachstum, die Investitionen für Forschung und Entwicklung waren 2010 bei 391 Millionen Euro. Und sind jetzt 2020 bei 501 Millionen Euro. Und davon fließen eben 43% in Adhesive Technologies. Schauen wir uns die nächste spannende Sparte an. Ich denke, da können wir auch...
Ganz kurz, ja. Bevor du jetzt weitergehst, ja, gerne. Kann ich ganz kurz mal was einwerfen bei diesen Research und also bei diesen Forschungs- und Entwicklungsausgaben oder Research and Development. Das ist, finde ich, voll die unterschätzte Kennzahl, die viel zu wenig Leute mal genauer betrachten. Weil ich sehe das auch immer bei diesen ganzen Tech-Konzernen oder so. Jetzt, also das ist jetzt komplett ein anderes Beispiel als Henkel. Aber da unterschätzt man einfach, wie viele die für Forschung und Entwicklung ausgeben und warum die denn unprofitabel sind. Also ganz viele Unternehmen, die wären wahrscheinlich profitabel, wenn sie einfach nur die Hälfte ihrer Aufwendung von Forschung und Entwicklung ausgeben würden. Aber genau das ist ja nicht das Ziel. Die wollen ja einfach immer besser werden. Die wollen ein Alleinstellungsmerkmal bekommen. Und ich finde einfach allgemein, jetzt unabhängig von welcher Branche wir das betrachten, wenn deine Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückgehen, dann ist das für mich schon so ein Indiz, dass man ein bisschen unkreativer wird. Ja, also so jetzt komplett salopp gesprochen, dann hat man einfach ein bisschen, dann verliert man so ein bisschen den Fokus auf das große Ziel, in meinen Augen. Also ich finde das immer, wie gesagt, eine sehr spannende Kennzahl und ich finde es auch gut, dass Henkel die durchgehend steigert, also jetzt auch in 2020 und 2019, auch wenn es jetzt nur peu à peu noch ist, aber trotzdem auf einem hohen Niveau hält.
Ja, also da hast du definitiv recht. Also vor allem, was eben diese jungen Tech-Unternehmen angeht. Also die sind ja teilweise vor allem neue Tech-Konzerne, die dazukommen, sind ja, die fangen ja erstmal an in so ganz kleinen Minisparten, in denen sie sich ihren Wettbewerbsvorteil erwirtschaften. Ne? Und dann fängt man ja an zu expandieren. Ne? Das ist ja so das typische Wachstum. Ne? Du fängst beispielsweise wie Amazon an mit Bücherhandel, bist dann erstmal zum E-Commerce-Riesen und gehst dann auch noch in Cloud und in sämtliche andere Dinge, in die du reingehen willst, weil du halt das Kapital dann dementsprechend dafür hast. Und deswegen ist es wichtig, in so Wachstumsmärkten wie jetzt auch Adhesive Technologies, auch wenn man so ein etablierter Konzern ist, da immer noch rein zu investieren. Das geht auch oft gegen den Strich vieler klassischer Analysten, würde ich sagen. Zumindest merkt man das immer bei Calls, ja, also bei Analysten-Calls, wo es dann eben vielen Analysten wichtiger ist, reine Gewinn-Umsatz-Kennzahlen zu maximieren, Umsatz meinetwegen, aber Gewinn-Kennzahlen zu optimieren und wenn du dir dann aber am Ende mal die Statements des CEOs anschaust, dann wirklich verstehst, was die Menschen dahinter gedacht haben, hinter dieser Strategie, dann finde ich, kannst du da viel besser dahinter blicken. Ne? Also SAP ist ja auch so ein gutes Beispiel, finde ich, dafür. Wenn du dir da mal die Interviews mit dem CEO anschaust, mit dem Christian Klein war, glaube ich, sein Name, gell? Genau, Christian Klein hieß er. Und das weiß der Christian natürlich. Und das war auch ganz spannend, da von ihm zu hören, was sein Gedanke dahinter war, das Cloud-Geschäft, also das komplette Geschäftsmodell, das CRM, die ganzen CRM-Produkte auf Abo-basiert umzustellen. Da ist natürlich der direkte Umsatz erstmal Einbruch, ja, aber eben langfristig geht man da deutlich mit dem Trend und die Aktie hat, glaube ich, wie viel hat SAP an dem Tag verloren? Ich glaube, -20% oder so.
Ich glaube, 25%, aber das Problem war ja dann nicht das kurzfristige Wachstum, wenn ich es richtig im Kopf habe, sondern eher, dass eben gesagt wurde, dass man in den nächsten 3 Jahren deutlich weniger wächst, wenn man viel höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung hat.
Ja, auch, also das läuft das Gleiche raus, ne? Also das verdeutlicht das sogar nochmal noch besser, ne? Also diese Missgunst vor Ausgaben für Forschung und Entwicklung, ich finde, da ist bei vielen Analysten so in Vergessenheit geraten, wie es ist, in Realitäten Unternehmen zu leiten, dass das einfach nicht so funktioniert, dass es nach einer geraden Linie geht, sondern du musst einfach flexibel sein, du musst viel reinvestieren, du musst einfach den Markt kennen und da geht es eben nicht einfach nur um die nackten Zahlen, die am Ende rauskommen, wenn ich langfristig überleben will. Also so ist zumindest meine Sicht auf ein Unternehmen.
Ja, gebe ich dir kurz, also um das dann kurz abzuschließen, noch kurz 2 Sätze dazu. Ich gebe dir grundsätzlich recht, es ist wahrscheinlich in den meisten Fällen notwendig, dass du investierst und auch viel investierst, um dann langfristig zu wachsen. Aber die Analysten müssen natürlich dann auch neue Risiken einkalkulieren. Weil stell dir mal vor, bei SAP dieser Umbruch gelingt nicht, also diese Cloud-Auslagerung gelingt nicht, was SAP dann für einen Schaden erleidet. Ja, das müssen die ja alles mit einkalkulieren. Und von daher verstehe ich das schon, wenn die dann ein bisschen mürrisch sind, wenn SAP da komplett sagt, hey, wir investieren jetzt mega viel, das ist ja immer auch mit großen Risiken verbunden. Das ist ja nicht so, als wäre jetzt SAP ein kleiner Konzern. Da ist dann schon ein enormer finanzieller Schaden hinter. Also ich finde, das muss man eben auch betrachten.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich bin da zwiegespalten. Also ich muss da immer nur zurückdenken an Tesla 2018. Also da kann ich mich auch noch erinnern an die ganzen Analysten, die Tesla massiv runtergestuft haben. Und wenn du dann aber mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hast, einfach diese Person Musk, der auch, also wir schweifen jetzt viel zu sehr aus, nochmal einen kurzen Satz dazu und dann geht es auch weiter im Geschäftsmodell. Aber das war auch so ein ganz typischer Fall, ne, wo die Analysten es einfach irgendwie nicht hinbekommen haben, diesen Transfer von Zahlen auf das Realunternehmen, aber ist natürlich auch deren Job, die reinen Zahlen zu sehen. Na, das wollen ja die Leute, die auf diese Analysten vertrauen, wollen es ja direkt so haben. Na, aber meine Investitionsphilosophie ist da so ein bisschen eine andere. Aber ich weiß definitiv, was du meinst und das stimmt natürlich auch in der Hinsicht so. Ja, schauen wir weiter. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen ausgeschweift, aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Es geht jetzt aber hier weiter um Beauty Care, Schönheitspflege. Und zwar ist auch hier gibt's, der Christian hat es ja vorhin schon genannt, sehr bekannte Marken, Schwarzkopf Size haben wir gerade schon genannt, Schauma, also auch Shampoo, professionelle Haarkosmetik, Haarfärbemittel, aber auch Hautpflege, da wäre zum einen diese Marke Dial, Fahr kennt man bestimmt auch aus dem Supermarkt. Licor Pro ist eine Zahnpasta, hat man zum Beispiel Mitte 2020 beschlossen, die Zahnpastatuben zu 100% recycelbar zu machen, also um da nochmal auf das Thema Trends zurückzukommen, also da geht man auch so ein bisschen mit dem Trend. Also auch sehr, sehr viele interessante Marken und man verkauft die Produkte über den stationären Handel, Friseurgeschäfte inzwischen, aber auch über Online-Shops, also E-Commerce. Das finde ich auch ganz interessant, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass so ein Unternehmen wie Amazon auch immer mehr eindringt in diesen Konsumgütermarkt und den, also dass du nicht nur bei Amazon so hin und wieder mal was kaufst, sondern man geht da schon seit Jahren in diesen Trend rein, okay, ich habe jetzt so einen Amazon-Button und jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, na, kommt mein Klopapier nach Hause. Na? Und deswegen ist es da definitiv auch im Konsumgüterbereich ein Trend, in den E-Commerce-Handel einzusteigen. Ne? Und deswegen finde ich es da auch ganz wichtig, dass so ein Unternehmen dann auch auf eigenen Beinen steht. Jetzt habe ich tatsächlich die Beauty Care der eigentlichen zweiten Nummer, und zwar Laundry and Home Care, vorgezogen. Aber ist ja nicht schlimm, deswegen kommen wir da jetzt dazu. Und zwar Wasch- und Reinigungsmittel. Ich weiß nicht, aber ich kenne diese Persil-Werbespots aus den 50ern von YouTube. Also ganz witzig, das immer zu sehen mit diese Schwarz-Weiß-Filme teilweise noch. Mit Persil wäscht alles weiß und dann diese, vielleicht kennt ihr das auch noch, diese Werbung mit dem weißen Riesen. Ist auch immer so auf den ganzen privaten Sendern gelaufen mit dieser Wäscheleine und diesen ganzen weißen Bettlaken, weißer Riese, wäscht alles rein. Und es auch, sind auch alles Produkte von Henkel, also Persil, weißer Riese, Waschmittel, All Stainlifters, vor allem in Großbritannien bekannt. Perwoll kennt man auch. Purex hatten wir vorhin schon genannt, war ja auch mit, war ja auch der, das war dieser Konkurrent von Clorox quasi. Also das wurde, dieses Produkt wurde eigentlich eingeführt als Produkt Purex Bleach, also Purex Bleichmittel. Und wurde aber dann wieder aufgegeben, dieser Plan, Clorox in den USA Konkurrenz zu machen. Und man hat sich einfach darauf konzentriert, ein reines Waschmittel zu sein wieder. Und jetzt ist Purex eines der am häufigsten verwendeten Waschmittel in Nordamerika, was schon, also finde ich, schon sehr bemerkenswert, wenn man sich das überlegt. Das ist hier ein deutscher Traditionskonzern, ne? Und wir haben hier diesen eigentlich so riesig, also wir sind in Kapitalisten, im Kapitalistenland Nummer 1 ist dieses Waschmittel aus Deutschland auf Platz Nummer 1 in Nordamerika insgesamt. Und ja, das ist definitiv, was erwähnenswert ist. Ansonsten gibt es noch unter die Sparte Homecare jetzt, also das davor war Laundry Care Waschmittel, jetzt Homecare Reinigungsmittel beziehen sich darauf. Da gibt es drei bekannte Marken. Einmal Sidolin, dann, also das ist dieser Glasreiniger aus der Sprayflasche, kenne ich vielleicht auch, habe ich auch zu Hause. Pril, Geschirrspülmittel. Ich weiß nicht, also Pril, zumindest ist bei mir so. Pril ist für mich sogar fast schon so ein Festbegriff, also so wie Tempo für Taschentuch. Und auch klassisches Geschirrspülmittel und dann auch noch Bref. Also ich denke, das kennt man auch. Das ist ein Reinigungsmittel für Kalk, Schimmel, Fett oder Desinfektion, also WC-Reiniger. Das gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Also auch nochmal wirklich schön klassisch in die Konsumgütersparte. Ich möchte jetzt noch so ein bisschen, weil ich es auch gerade so gesagt habe, schon mit dem Gehen von Trends als Konsum, also in der Konsumgüterbranche. Deswegen möchte ich auch hier nochmal so ein bisschen auf die Werte eingehen. Ich hätte es ja auch, also ist ja immer ein bisschen kritisch, ne? Also ich meine, Werte sagt ja eigentlich jedes Unternehmen, wir handeln nach den und den Werten, aber die Frage ist halt, let your actions speak, wie man so schön sagt. Also deine Taten sollten für dich sprechen und nicht nur deine Worte. Und deswegen schauen wir uns einfach mal an, was für Werte Henkel denn verspricht und was sie denn so getan haben. Also da haben wir uns mal so ein paar wichtige Dinge rausgepickt. Henkel hat schon 2012 die erste Nachhaltigkeitsstrategie für das Jahr 2030 vorgelegt. Also da war man schon so ein bisschen der Zeit voraus. Man hat auch davor, schon im Jahr 2005, wurde man ausgezeichnet vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend für familienfreundlichstes Großunternehmen. Das ist ja auch heute so ein ganz aktuelles Diskussionsthema eigentlich. Das wurde schon 2005 aufgegriffen. Also wie freundlich sind Familienunternehmen? Das passt natürlich in dem Fall auch bei Henkel. Aber wie familienfreundlich ist ein Unternehmen? Ja, also vor allem was die Integration von Frauen in den Führungskräften und sowas angeht. Also da wurde Henkel schon 2005 ausgezeichnet. Und 2012 hat man auch die erste Nachhaltigkeitsstrategie fürs Jahr 2030 vorgelegt. Dann hat man 2020 nochmal beschlossen, den gesamten Strombedarf für alle 30 Produktionsstandorte in den USA aus erneuerbarer Energie zu beziehen. Und zwar, um genau zu sein, aus Windenergie. Und den Vertrag haben sie übrigens auch schon abgeschlossen. Also es ist nicht nur leeres Gebrabbel, sondern das haben sie wirklich gemacht. Und sie haben eine Anleihe aufgesetzt, und zwar den Plastic Waste Reduction Bond. mit einem Volumen von 100 Millionen Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Erlöse sollen dazu genutzt werden, Plastikabfall zu reduzieren. Und 2040 möchte man dann letztendlich, das ist so das Big Goal, klimapositiv sein. Also nicht nur klimaneutral, sondern man möchte klimapositiv sein. Das bedeutet, man möchte mehr Treibhausgase wieder ausgleichen, als zu emittieren. Und natürlich auch, das ist natürlich logisch, CO2 komplett auf Null und aber am Ende klimapositiv sein. Der ganze Wasserverbrauch soll bis 2025 um 35% pro produzierter Tonne an Produkten reduziert werden. Und diese ganzen Zukunftspläne, die sind natürlich jetzt alle wieder schön. Wir können uns jetzt nochmal anschauen, was Henkel bisher da gemacht hat. Also man hat das Jahr 2010 jetzt genommen als Basisjahr und seitdem hat man den kompletten CO2-Ausstoß bis 2020, also innerhalb von 10 Jahren, 2010 bis 2020, konnte man den CO2-Ausstoß pro Tonne an produzierten Produkten um 44%, also fast die Hälfte, reduzieren. Der Abfall pro Tonne Produkt wurde um ebenfalls 44%, also auch fast die Hälfte, reduziert und der Wasserverbrauch konnte auch insgesamt um 28%, also fast ein Drittel, reduziert werden bisher. Das heißt, das ist schon gar nicht so schlecht bisher. Und da kann man gespannt sein, ob man es da schafft, weiter mit diesem Trend zu gehen. Also ich meine, die Kundschaft, vor allem auch in Deutschland, die möchte ja immer mehr, dass die Produkte nachhaltig sind. Christian, wie ist es bei dir? Schaust du auf Nachhaltigkeit von Produkten oder sagst du, das ist dir egal?
Ich glaube, da kommt es sehr drauf an, was für Produkte ich kaufe. Aber zum Beispiel, ich kann zu meiner Freundin sagen, die guckt da extrem drauf. Das ist wirklich so, wenn die sich Zahnpasta kauft, da habe ich erstmal gedacht, das ist eine Handcreme, was das ist. Das ist so, also kann ich mal kurz erklären, das ist natürlich jetzt nicht von Henkel das Produkt, zumindest wäre es mir nicht geläufig. Es war so ein Glas, so ein Gläschen mit einem Deckel drauf. Und dann, wenn du da deine Zahnpasta hast, dann gehst du da nicht mit der Zahnbürste rein, sondern du hast da so ein Blättchen, mit der du diese Creme rausholst und dann auf deine Zahnpasta drauf schmierst. Das ist wohl sehr nachhaltige Zahnpasta, hat sie mir dann erklärt. Da muss ich ja echt sagen, so genau bin ich da nicht bei Zahnpasta oder anderen Produkten. Wo ich aber schon drauf schaue, dass das nachhaltig ist, ist, wenn es um Gemüse oder Obst und so in die Richtung geht, wenn es geht, und dann kaufe ich da meistens die nachhaltigen Produkte, also die, wo ich sehe, okay, sind das nachhaltige Landwirtschaft oder aus einem Fairtrade zumindest, liegt aber auch meistens daran, dass die Produkte einfach optisch schon viel besser aussehen, muss ich ja auch ehrlich dazu sagen. Mhm. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich muss sagen, also ich finde es interessant, also erstmal interessant mit dieser Zahnpasta. Ich habe mir das gerade bildlich vorgestellt, dass du da so ein Glas hast und dann so ein Ding reintunkst und dann das so rausholst und draufschmierst.
Das ist aber wirklich so ein kleines, ja. Das ist so, wie so ein Mini-Glas.
Wie so eine Butter. Aber ja, Nachhaltigkeit definitiv auch bei mir ein Thema. Ich bin nicht so, also ich denkt da so ein bisschen in größerem Maßstab, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht, muss ich sagen. Also ich bin, also das würden jetzt viele so ein bisschen als, also ich sehe den Nutzen des Einzelnen als kritisch. Ich bin eher so der Verfechter, der sagt, wenn wir da wirklich was erreichen wollen auf internationalem Standard, dann geht es nur durch Innovationen. Also wir müssen als Deutschland Vorreiter sein. Also es gibt ja auch immer diese Argumentation, ja, China macht viel mehr Emissionen, gibt viel mehr Emissionen raus als Deutschland, aber ist in meinen Augen irrelevant, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir auf historischem Vergleich sehr viel mehr Treibhausgase, glaube ich, ausgestoßen haben, bin ich mir relativ sicher, als China. Na, also China ist ja deutlich später in die industrielle Revolution reingegangen. Und ich denke, dass wir da eben in einem größeren Maßstab denken müssen und nur durch Innovationen aus der Wirtschaft kann sowas groß umgesetzt werden. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwie auf Sachen verzichten zu müssen. Ich glaube auch, dass es nicht in der Natur des Menschen ist. Also wenn Klimaschutz gelingen soll, dann muss es vereinbar sein mit der mit dem Alltag des Lebens, also mit dem jetzigen Luxus, dem jetzigen Lebensstandard, den wir haben als Menschen. Und das darf nicht zurückgeschraubt werden. Also das ist so meine große Überzeugung. Und ich denke, wir müssen eben diesen Luxus aufrechterhalten, aber ihn klimaneutral bzw. nachhaltig machen. Und da muss es dann eben solche Innovationen geben, wie jetzt beispielsweise von Henkel, dass die Herstellungsprozesse so klimaneutral gemacht werden, dass sie, dass der Verbraucher sich da gar keine Gedanken mehr drüber machen muss und einfach grundsätzlich weiß, wie dass sein Unternehmen klimaneutral ist. Ne? Aber wenn ich jetzt vor der grundlegenden Auswahl stehe, ich habe das gleiche Produkt, dann nehme ich auch immer Bio oder Fairtrade, nachhaltiger Anbau, alles meinetwegen für den Klimaschutz. Aber wie gesagt, so in die Richtung Verzicht gehe ich jetzt nicht.
Ja, ja, verstehe ich.
Also, aber das finde ich ein interessantes Thema. Ja. Ich denke aber, da kann man einen ganz eigenen, kompletten, mehrere, da kannst du einen ganz kompletten eigenen Podcast dazu aufnehmen, wenn es um das Thema geht.
Ja, das denke ich auch.
Was ich auch, noch ein letzter Punkt, was ich auch interessant finde zum Thema Innovation nochmal, weil ich es jetzt auch gerade schon mal angesprochen habe mit der Nachhaltigkeit. Und zwar ist Henkel, die haben sogar ein eigenes Henkel, also es gibt so eine Start-up, wie nennt man das, so ein Start-up so Tube? Nein, das heißt nicht Tube. Ich habe gerade vergessen, wie man das nennt. Also auf jeden Fall investiert Henkel in Startups. Und zwar heißt das Ganze Henkel X. Und da möchte man eben auch so ein bisschen in Industrie 4.0 reingehen. Digitale Revolution. Finde ich gut. Also man will auch viele dieser Nachhaltigkeitsziele über Effizienzsteigerung der Prozesse erreichen. Über Digitalisierung, über Automatisierung. Und da hat man zum Beispiel auch 2014 in Düsseldorf das erste vollautomatische Lager eröffnet. Also das finde ich auch ganz interessant. Also dass so ein Konzern da so eine eigene Start-up-Liga hat. Und das Wort fällt mir leider immer noch nicht ein. Da gibt es ein eigenes Wort dafür, so eine... ist egal, auf jeden Fall investiert Henkel in Start-ups.
Du meinst nicht Joint Venture, nicht Venture Capital oder so?
Nee, ich habe irgendein anderes Wort gesucht, aber ist ja auch egal.
Okay, alles klar. Dann würde ich weitermachen mit den Kennzahlen, oder? Oder hast du noch was zu den Werten?
Na, das haben wir alles durch jetzt. Also wie gesagt, wir haben das ganze Geschäftsmodell, einmal die Werte haben wir durch, die Geschichte, Kurzporträt. Und dann können wir uns eigentlich die Fundamentaldaten einmal anschauen, wie es wirklich fundamental mit nackten Zahlen bei Henkel läuft.
Ja, gerne, dann mache ich das und fange da direkt mal mit dem Umsatz an, also einer der wichtigsten Kennzahlen, die man wohl so bei den Konzernen immer betrachtet. Und Henkel ist da mehr oder weniger seit 2016 ein bisschen am Stagnieren. Ja, also wir haben ein leichtes Wachstum drin von 2016 bis 2020. Als abgeschlossenes Geschäftsjahr haben wir ein jährliches Umsatzwachstum von 0,7%. Also es ist nicht wirklich stark, aber es ist auf jeden Fall da. Warum ist es nur so schwach? Das liegt natürlich vor allem auch am Jahr 2020. Henkel hat die Corona-Pandemie auch zu spüren bekommen, wie fast alle Konzerne, und hat ein Minus beim Umsatz von 4,3% verzeichnet. Der Gesamtumsatz war dann in 2020 noch 19,25 Milliarden Euro, also auf keinen Fall schlecht und natürlich nicht zu vergleichen mit der Tourismusbranche vom Einbruch her. Einfach normales Verhalten, etwas zyklisch, ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir industrielle Kunden haben, gerade bei der Klebstoffsparte, und das natürlich dann in solchen Phasen dann auch rückläufig ist, die Umsätze. Das sieht man auch, wenn man die drei großen Sparten betrachtet von Henkel, also einmal die Klebstoffsparte, die ist nämlich 8,2% zurückgegangen, die Beauty Care Sparte, also die ich nenne es mal die Pflegeprodukte, also die Haar, also unter anderem die Haarpflegeprodukte sind um 3,2% nach unten gegangen. Was aber dafür nach oben ist, welcher Sektor war Laundry and Care. Laundry, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich habe da manchmal so meine Probleme. Die haben sogar den Umsatz gesteigert, also um 0,7%. Das heißt, wir sehen sogar, also dass Henkel hier in der Sparte auch in einem relativ schlechten zyklischen Jahr dann die Umsätze steigern konnte. Also von daher natürlich nicht verkehrt. Wenn wir vom verhältnismäßig schwachen Jahr 2020 ausgehen, dann erwartet man bis 2023 und eine jährliche Umsatzsteigerung von 3% pro Jahr. Ja, also wohlgemerkt pro Jahr. Das heißt, wir steigern uns nicht mehr nur mit den 0,7%, sondern tatsächlich mit den 3%. Dann bei der Umsatzverteilung, wenn wir die mal auf die Region beziehen, dann ist das der Umsatz wirklich sehr, sehr stark gefächert. Das hätte ich vor der Analyse ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich werde euch mal so die Hauptmärkte kurz vorlesen. Da haben wir 30% des Umsatzes, der auf Westeuropa entfällt, 15,2% auf Osteuropa. Dann haben wir 26,9% in Nordamerika, also hauptsächlich eben in den USA. 6,3% in Afrika oder dem Nahen Osten. 5,7% in Lateinamerika und 15,4% in Asien bzw. in Asien-Pazifik. Was da auffällt, finde ich, ist, dass es nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur industrielle Standorte sind, also nicht nur sowas wie die USA oder Deutschland, Frankreich, sondern eben auch so Schwellen- oder Entwicklungsländer. Und dementsprechend ist auch der Umsatzanteil an den Wachstumsmärkten relativ hoch und liegt bei 40%. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt auch mal noch mal kurz so eine Parallele zu Clorox ziehen, dann haben wir da auf jeden Fall eine ganz andere Umsatzverteilung. Clorox war ja hauptsächlich oder fast nur in Amerika tätig, hatte ja nur so einen minimalen International-Anteil. Und wenn man sich jetzt mal Henkel anschaut, die sind gefühlt überall. Ja, und die haben überall schon so eine kleine Marktposition, was mir persönlich auch deutlich besser gefällt. Ja. Wenn wir uns anschauen, woher die Umsätze kommen, von den Sektoren her gesehen, dann haben wir schon angesprochen im Geschäftsmodell, dass die Klebstoffsparte ja, den größten Umsatzteil ausmacht. Die macht fast die Hälfte, 45,1% aus. Homecare macht 35% aus, beziehungsweise genauer gesagt 34,8%. Und Beauty Care sind die 19,5%. 0,6% sind dann noch sonstige, aber das ist dann erstmal zu vernachlässigen. Aber auch hier sehen wir eigentlich eine relativ ausgeglichene Verteilung mit natürlich der Überhang zur Klebstoffsparte, was aber auch von mir ehrlich gesagt eher zu begrüßen ist, weil es ist ja die Sparte, die auch das meiste Wachstumspotenzial hat und die anderen beiden Sparten sehe ich eher so als ja auf jeden Fall relativ unzyklische Cashflow-Quellen. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut nennen. So, dann sind wir beim Umsatz soweit fertig und kommen jetzt zu den Gewinnkennziffern,
Moment,
also genauer
man muss aber,
gesagt zum operativen.
Moment, man muss dazu sagen, dass Henkel aber auch sehr viel investiert in die Waschmittelsparte, ne? Also in Laundry and Home Care, ne? Also da werden auch 41% rein investiert. Also bei Beauty Care gebe ich dir recht, ja, aber auch bei Laundry and Home Care, also vor allem was so neue Technologien an Waschmittel angeht und auch neue Märkte, also da ist man noch nicht ganz zufrieden, ne? Und auch diese ganzen neuen Wachstumsmärkte in dieser Sparte drin, mit, wie gesagt, Nachhaltigkeit etc., da kann man vielleicht noch was rausholen.
Ja, das auf alle Fälle, aber wenn du dir mal nur die Potenziale anschaust, ja, dann wirst du im Klebstoffmarkt meines Erachtens ein deutlich stärkeres Wachstum
Okay,
erfahren, als auf jeden Fall bei Waschmitteln. Egal, ob du jetzt in den Entwicklungsländern bist oder ob du in Industrieländern bist. Du wirst auf jeden Fall in der Klebstofftechnologie einfach aufgrund der vielseitigeren Einsatzmöglichkeiten, ja. Waschmittel brauchst du, egal wie gut sie entwickelt sind, jetzt mal ganz salopp gesagt, die brauchst du halt immer. Und die wirst du einfach nachfragen und diese Klebstoffe sind halt eher ein bisschen zyklischer, dafür aber eben auch mit deutlich mehr Wachstum behaftet. So habe ich das gemeint.
Da gebe ich dir
Okay,
recht.
okay. Dann kommen wir zum EBIT und Konzerngewinn. Und ja, der EBIT und Konzerngewinn, die gehen natürlich oftmals so Hand in Hand mit dem Umsatz. Hier ist aber tatsächlich von der Entwicklung her ein bisschen anders. Wir hatten auch eine Steigerung jeweils vom Konzerngewinn zumindest in den Jahren 2016 bis 2019. Aber der Anstieg ist auch, ja, also der war nicht groß. Das waren genau 0,2% pro Jahr an Anstieg, der da verbucht wurde. Also ist okay, aber ist eher eine Stagnation. Das lag vor allem auch eben am Jahr 2020. Ja. Man muss sich dann halt eben vorstellen, 2020 hat natürlich den Umsatz zum einen geschwächt, aber eben auch die normalen Gewinnkennziffern stärker beeinflusst. Das heißt, man hatte höhere Abschreibungen, man hatte höhere sonstige Kosten, gerade bedingt in manchen Sparten, bestimmt auch mit dem Homeoffice. Da hat jetzt Henkel bestimmt nicht die großen Kosten gehabt, was Homeoffice angeht, aber eben auch ja, die Fixkosten, die liefen weiter, während eben der Umsatz dahingehend ausblieb. Das hat man auch zu spüren bekommen, weil eben wir haben dann ein Minus im Konzerngewinn gehabt 2020 von 32,2% und hatten noch 1,42 Milliarden Euro an Überschuss übrig. Ist natürlich immer noch profitabel, logischerweise, wir sind nicht negativ, aber ist natürlich doch schon ein herber Schlag, gerade im Vergleich mit 2019. Beim EBIT sah es ähnlich aus, also das EBIT und der Konzerngewinn, die gehen ja oftmals Hand in Hand, weicht manchmal ein bisschen ab, wenn man noch Finanzierungserträge oder sowas hat, aber grundsätzlich gehen die ja Hand in Hand. Und auch beim EBIT hatten wir ein starkes Minus, und zwar von 30,4%, also recht ähnlich wie der komplette Konzerngewinn. Und hier sind wir von 2,9 Milliarden in 2019 auf gerade mal noch 2 Milliarden in 2020 geschrumpft. Aber auf Grundlage dieses dieses schwachen Jahres, sagen wir es einfach mal so, wie es ist, haben wir jetzt noch ein jährliches Wachstum sowohl vom Konzerngewinn als auch vom EBIT, was wir erwarten können von so rund 16% pro Jahr. Das flacht sich dann natürlich immer mehr ab, passt sich dem Umsatzwachstum dann immer langsamer an, aber an sich ist es trotzdem in den nächsten Jahren eine schöne Aufholphase der Gewinnkennziffern. Das spiegelt sich dann auch in der Marge wider, wenn wir uns das mal vom Zeitraum her betrachten, wie die Margen so waren. Die waren vom EBIT her gesehen immer so zwischen 10 und 16%. Also für so ein großteils unzyklisches Unternehmen ist das vollkommen in Ordnung, sind das sehr, sehr gute EBIT-Margen. 2020 waren wir durch den Einbruch eben am unteren Ende der Spanne, da waren wir bei 10,5%. Und bis 2023 wird eben damit gerechnet, dass wir diese Marge doch schon wieder auf 16% steigern können. So, dann sind wir auch bei den Gewinnkennziffern soweit durch, sehen also, okay, wir sehen ein grundsolides Konzernergebnis, wir sehen eine Profitabilität, die sich auch in Krisenjahren durchzieht. Und jetzt schauen wir mal, ob sich das auch bei den Dividenden widerspiegelt. Und in der Tat tut's das. Wir haben ja zwei Aktienstrukturen bei Henkel, einmal die Stammaktie und einmal die Vorzugsaktie. Und trotz des Gewinneinbruchs hat Henkel die Dividende im Vergleich zu 2019 und auch zu 2018 stabil belassen. Bei 1,83 € je Stammaktie und 1,85 € je Vorzugsaktie. In den letzten 27 Jahren hat Henkel übrigens die Dividende nie gesenkt, aber seit 2018, wie gesagt, auch nicht mehr gesteigert. Das heißt, wir haben ein jährliches Wachstum von 2016 noch von so rund 3,4%. Und je nachdem natürlich, wie sich die Gewinnkennziffern entwickeln, kann man auch zukünftig mit ungefähr so einer Steigerung von so 3,5% pro Jahr rechnen. Was ich hier wirklich positiv hervorheben möchte, ist, Henkel schüttet immer ungefähr nur zwischen 30 und 40% der Gewinne in Bezug auf die Aktie aus. Also das heißt, 70% oder 60 bis 70% der Gewinne werden einbehalten und reinvestiert. Und das finde ich eine sehr, 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 sehr gute Quote. Einfach damit der Konzern noch stabil seine Investitionen durchziehen kann, dass er eben auch seine Forschung und Entwicklung vorantreiben kann und da, wenn überhaupt, nur bei sehr großen Investitionen oder Übernahmen auf fremdes Kapital angewiesen ist. So, dann sind wir nämlich da schon durch und dann würde ich weiß nicht, sollen wir die Einordnung nach Peter Lynch, soll ich die jetzt dann gleich noch machen im Anhang zu diesen Kennzahlen? Das wird sich, glaube ich, wahrscheinlich anbieten.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann machen wir die auch gleich. Wir hatten es ja schon im Kurzporträt angesprochen. Henkel ist natürlich ein Slow Grower. Das Wachstum ist zwischen 2 bis 4% pro Jahr in Zukunft angedacht. Wir haben eine recht großzügige Dividende von so rund 2 bis 2,1%. Das variiert natürlich je nach Einstiegskurs und je nach Aktie, die man wählt, also ob Stamm- oder Vorzugsaktie. Und ja, also deswegen werden wir später in unserem Rating auch Henkel als Slow Grower bewerten und im Rating eben erfassen. Und ja, dann sind wir jetzt mal soweit fertig mit den ganzen Kennziffern. Ich glaube, dann kommst du und zwar mit der Geschäftsführung, richtig?
Das ist absolut richtig, Christian. Und zwar möchte ich einmal über Carsten Knobel sprechen. Der ist nämlich seit Januar 2020 der Vorstandsvorsitzende bei Henkel. Er selber ist 52 Jahre alt und ist Familienvater, und zwar von zwei Kindern. Finde ich auch ganz interessant. Vor allem was Nachhaltigkeit angeht, ne? Also ich denke, man sieht die Welt einfach anders, wenn man Kinder hat. Und deswegen denke ich, ist das Ganze erwähnenswert. Bevor der Herr Knobel die Unternehmensleitung übernommen hat, war er schon 2012 Mitglied des Vorstands und für die Finanzen tätig, also Finanzen und Einkauf, sprich CFO. Und ab 2013 war er dann Vorstandsvorsitzender, war der heutige Vorstandsvorsitzende. Dann auch für die Integrated Business Solutions, also integrierte Unternehmenslösungen, verantwortlich. Und das ist seine Karriere als in Führungsebenen. Und er selber hat seine Karriere schon 1995 bei Henkel begonnen, direkt nach dem Studium für BWL und technischer Chemie an der Technischen Universität in Berlin. Und hat bei Henkel dann angefangen als Assistent des Vorstands für Forschung und Entwicklung. Und das finde ich auch mal ganz wichtig, mal zu sehen, ob die Unternehmensführung, ob die durch die kompletten Geschäftsbereiche durchgelaufen ist, ne? Weil ich finde, wenn man so ein bisschen den Überblick bekommen möchte für ein Unternehmen, dann braucht man das einfach, ne? Also das ist dann einfach eine andere Sichtweise, die ich bekomme als CEO. Und wenn ich dann die Entscheidungen treffe und die nur über Kennzahlen treffe und über sonst nichts, dann ist das definitiv anders, als wenn ich weiß, wie es in dieser Abteilung genau aussieht. Wie ist es da, Mitarbeiter zu sein? Was kann ich machen, um diese Abteilung zu verbessern, etc. Na, also ich finde, da hat man ganz, ganz andere Insights. Und so war es eben jetzt auch bei ihm. Also da hat auch in der ganzen Zeit, wo er bei Henkel war, seit 1995 Erfahrung im Ausland gemacht. Und zwar in den USA hat er auch für Henkel gearbeitet. Und bei der finanziellen Integration von Dial hat er komplett mitgearbeitet, hat diesen kompletten Produktprozess also im Unternehmen miterlebt, nicht als Chef, sondern als Mitarbeiter im Endeffekt. Und Dial war ja, wie gesagt, dieses Shampoo. Und da hat er damals bei der Produktentwicklung mitgearbeitet. Nach weiteren Positionen als Corporate Vice President für die Konzernstrategie und das Konzerncontrolling sowie der Rolle als Finanzdirektor für Kosmetik-Körperpflege ist er dann schließlich in den Konzernvorstand berufen worden. Kleine Anekdote: Seit 2010 ist er auch Alumni bei der Harvard Business School, die er unterstützt über das Executive Education Programm. Das ist so ein Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte. Ja, so viel zur Unternehmensführung. Und ich glaube, man hat jetzt einen kompletten, fundamentalen Überblick über Henkel. Und dementsprechend versteht ihr jetzt gleich auch die Chancen und Risiken, die wir ausgearbeitet haben und die euch der Christian nochmal vorstellen wird.
Ganz genau, da werden wir uns natürlich zum Teil auch wiederholen, zumindest bei den Chancen, zumindest beim, ja, ich würde sagen, bei beiden Chancen wiederholen wir ein bisschen auch von dem, was wir natürlich schon vorweggenommen haben. Die erste Chance, die wir sehen bei Henkel, ist auch in einer gewissen Weise der Burggraben, und zwar die bekannten Marken, die beständige Qualität und das Vertrauen der Abnehmer, der Endkunden oder auch der industriellen Kunden. Man muss sich einfach vorstellen, diese Kernmarken, egal welche das jetzt sind, Weißer Riese, Priel, Persil, Schwarzkopf, die ganzen Klebermarken, Das sind alles Marken, die werden mit Qualität in Verbindung gebracht. Wenn die Kunden diese Produktnamen hören, dann wissen die, okay, da steckt was hinter. Ich weiß, woher das kommt. Auf das kann ich vertrauen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Gut, das Herr Henkel da besitzt, diese Qualität und das Vertrauen der Endabnehmer. Und man muss natürlich sagen, klar, das haben auch andere Firmen, zum Beispiel jetzt Procter & Gamble zu nennen. Die haben natürlich auch hochwertige Waschmittel und hochwertige andere Produkte, jetzt nicht in der Klebstoffsparte, aber natürlich haben die auch sonst so unzyklische Produkte, die die anbieten. Aber das ist eigentlich grundsätzlich gar kein Problem. Die können wunderbar koexistieren, weil jeder Verbraucher hat so, ich sag mal, seine Lieblingsmarken, von denen man nicht mehr weggehen wird oder zu ziemlich großer Sicherheit nicht mehr weggehen wird. Da muss schon was wirklich Großes passieren. Da muss schon entweder eine sehr, sehr gute Werbung diese Kunden überzeugen oder ja, andere Faktoren da reinspielen. Zum Beispiel ein bester Kumpel empfiehlt dir das und sagt, das musst du unbedingt nutzen. Jetzt mal nur so ein Beispiel
Hey, du
aus
darfst nicht
meiner
mehr, du
Welt.
darfst nicht mehr, du darfst nicht mehr die Zahnpasta von Henkel verwenden, sondern du musst jetzt unbedingt diese neue nachhaltige Zahnpasta verwenden. Die ist
Zu Glas.
in so einem Glascontainer drin und da hast du extra hier so einen Stift, da kannst du hier auf die Zahnbürste schmieren.
Ja, so zum Beispiel könnte das natürlich passieren, dass man einen Kunden verliert. Nee, Spaß beiseite, ich wollte jetzt ein anderes Beispiel bringen, das jetzt tatsächlich kein Henkel-Produkt ist. Aber ich zum Beispiel, ich glaube, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wann ich ein anderes Deo gekauft habe als Axe. Ja, also ich weiß nicht, seit wann, das gehört ja zu Unilever. Ich weiß nicht, wie lange, ich glaube bestimmt schon 5 oder 6 Jahre kaufe ich, wenn ich mir Deos kaufe, wirklich nur noch Ex-Produkte, weil ich die einfach mega cool finde. Und das liegt einfach daran, Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere. Und ich denke, das ist einfach ein Riesenvorteil, den diese Konsumgütermarken haben, dass man bei einem Produkt, wenn man zufrieden war, da bleibt man bei. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch in Deutschland noch viel krasser als in anderen Ländern, vielleicht der Gewohnheit entsprechend, aber ja. Dann
Ja.
haben wir die erste Chance soweit fertig, außer du möchtest noch kurz was einwerfen.
Nee, das sehe ich genauso. Also wenn ich mir überlege, wie mein Alltag so ist, dann ist es bei mir eigentlich auch so, dass du hast halt, also wenn du irgendwas kaufst, dann greifst du eigentlich, wenn du dir nicht viel Gedanken über irgendwas machen willst, du willst ja jetzt nicht jedes Mal, also wenn ich was Neues kaufe, dann lese ich mir irgendwelche Bewertungen durch und schaue, ob das Produkt genau auf mein Ding, auf meinen persönlichen Fall in Anführungszeichen zugeschnitten ist und erst dann kaufst du was Neues, so ein neues Shampoo oder was auch immer. Aber du willst jetzt nicht ein neues Shampoo verwenden, da werden dann, das klingt jetzt eitel, aber da werden dann deine Haare spröde oder zu trocken und das ist einfach so eine Interruption in deinem Alltag, die unnötig ist. Also zumindest in meinen Augen. Und da greifst du halt am Ende, bevor du diesen Stress hast, doch lieber zu dem Shampoo, das funktioniert, das ist gut. Und deswegen bleibst du halt einfach bei deinem Konsumprodukt.
Ja, genau. Also, dann haben wir die erste Chance soweit durch. Und die zweite, die ist dann ein bisschen spezifischer. Und zwar Wachstum durch Innovation haben wir die genannt. Henkel möchte den Fokus einfach deutlich mehr auf die Kernkompetenzen richten. Also, zum Beispiel gerade im umsatzstärksten Segment der Klebstofftechnologie, da möchten sie noch profitabler arbeiten und vor allem eben auch ja, neue Ideen reinbringen. Zum Beispiel im ersten Quartal von 2021 hat Henkel den ersten biobasierten, und jetzt wird es schwierig für mich bei der Aussprache, Polyurethan-Schmelzklebstoff herausgebracht. Und das Besondere an diesem Klebstoff ist, der ist zu 60% aus erneuerbaren pflanzenbasierten Inhaltsstoffen. Was natürlich auch wieder auf diesen Trend anspricht, den Adrian es auch schon mehrmals gesagt hatte, auf diesen erneuerbaren Trend. Henkel stellt sich darauf ein und versucht wirklich diese Ziele, die sie sich bei den Werten gesetzt haben, auch umzusetzen. Der Klebstoff, den sie da entwickelt haben, also dieser Pflanzenklebstoff, so nenne ich ihn jetzt mal vereinfacht, der ist eben auch vor allem für die Montage von elektronischen Geräten gedacht, wie zum Beispiel Mobilfunktelefon und eben dann um dann auch diese Nachfrage nach der Nachhaltigkeit von den Kunden bzw. von den Kundinnen da wirklich entsprechend gerecht zu werden. Zusätzlich hatten sie auch so eine innovative Lösung bei diesen Covid-19-Tests. Da haben sie in einer Partnerschaft mit zwei weiteren Unternehmen so 3D-gedruckte Nasenstäbchen für Covid-19-Tests entwickelt. Da haben sie mehr als 16.000 Präparate analysiert, um das beste Material, um den besten Komfort für den Anwender zu liefern und eben auch, dass es zuverlässige Ergebnisse bringt. Und dabei wurde eben in verschiedenen Entwicklungsstufen komplexe Gitterstrukturen der Stäbchen, also dieser Wattestäbchen, da getestet und dann geschaut, okay, wie ist es am besten? Das würde dann auch dann millionenfach produziert. Und naja, ich denke, jeder kennt diese Tests inzwischen, die man da auch teilweise also pflichtmäßig immer noch machen muss, je nachdem.
Ich überlege mir gerade, wie man erklären kann, wie diese 3D-Modelle, diese Stäbchen von Henkel aussehen, wenn man es jetzt gerade nur hört. Also ich würde sagen, sie sehen aus wie so.
Gehäkelt, wie gehäkelt finde ich.
Ja, genau, aber die Form an sich ist wie so ein
Wie so
Weizenhalm.
ein Gerstengras oder so.
Ja, genau, stimmt.
Also wie wenn man so an einem Feld vorbeiläuft und da wächst gerade entweder frisches Getreide, so sehen diese Strukturen da tatsächlich ein
Ja,
bisschen aus.
oder du hast so ganz, ganz krass gentechnisch veränderte Weizengräser, die ihre Körner dann so formen wie diese 3D-Stäbchenmodelle von Henkel hier.
Ja, okay. Okay, nee, dann sind wir soweit bei den Chancen durch. Dann sind wir schon bei den Risiken angelangt. Natürlich hat jeder Konzern, wenn man spezifisch investiert, auch gewisse Risiken, die es mitbringt. Und wir fangen an mit einem Risiko, das jetzt vielleicht ein bisschen so, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber kommt vielleicht auch mal hoch bei Henkel. Glaubwürdigkeit in Bezug auf Tierversuche und eine Rückzugsstrategie aus China. Wie muss man dieses Risiko verstehen? Also Henkel wirbt jetzt ja, wie wir gesagt haben, mit Nachhaltigkeit, mit tollen Produkten, mit tollen innovativen Ideen. Und jetzt kommen wir mit dem Argument Tierversuche. Und natürlich muss man hier sagen, Tierversuche in der EU, das macht Henkel natürlich nicht, auch im nordamerikanischen Raum und alles Mögliche in den meisten Ländern sind Tierversuche da tabu. Zumindest wenn man den Aussagen von Henkel glaubt. Und dann ist das so und ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass das anders ist, um ganz ehrlich zu sein. Man muss aber sagen, Produkte, die in China entwickelt und in China produziert, entwickelt und vertrieben werden, die haben zum Teil eben das Problem, dass da Tierversuche an denen durchgeführt wird. Diesem Risiko ist sich Henkel natürlich bewusst, dass dort dann mal ein gewisser Shitstorm auf die zukommen könnte. Und die Möglichkeit wäre es jetzt natürlich, damit sie diesem zukünftigen Shitstorm eventuell ausweichen, indem sie sich einfach von China zurückziehen und diese komplette Tierversuchsstrategie auf Eis legen.
Wobei das natürlich, also da muss man dazu sagen, es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen wie Henkel sich aus so einem Wachstumsmarkt wie China zurückzieht. Also ich denke, die finanziellen Auswirkungen sind da im Vergleich minimal dazu, die du aufgrund von Umsatzeinbußen hast, die sich beziehen auf Shitstorm. Ne? Also die wenigsten Kunden, also sehr, sehr, ich würde sagen, vielleicht 10% pauschal geschätzt aller Kunden bekommt es überhaupt mit und von diesen 10% wird vielleicht 20% werden da vielleicht, also insgesamt 2% der Kunden oder sowas in die Richtung, jetzt mal ganz pauschal gesagt, würden da abspringen. Also das ist ein sehr, sehr geringes Risiko, das Henkel da hat.
Ja, also wie gesagt, das hätte ich auch so gesagt, auf alle Fälle, dass das Risiko viel größer wäre, wenn sie sich aus dem Wachstumsmarkt zurückziehen. Wir haben ja gesagt, 40% der Umsätze kommen aus den Wachstumsmärkten und China gehört auf jeden Fall zu den Wachstumsmärkten. Und ja, da muss man halt sagen, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ein Shitstorm wäre da das kleinere Übel. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wie stark, also es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie stark die Pressemeldung darüber wäre, zum Beispiel, was für Tierversuche es gewesen wären. Und ja, An welchen Tieren wahrscheinlich auch, weil ich glaube, je nachdem, was für eine Verbindung die Menschen zu den Tieren eben pflegen,
Ja, gut, aber ich meine viele, viele bekannte Marken, die auch, also viele jetzt bekannte Marken, vor allem so diese ganzen, mir fallen jetzt spontan keine ein, aber diese ganzen bekannten Marken aus den USA, die sind ja alle, die machen alle Tierversuche. Also das ist ja, viele Sachen kannst du ja auch gar nicht ohne Tierversuche machen. Jetzt nicht aus der Konsumgüterbranche, aber zum Beispiel aus der Pharmaindustrie etc.
Ja, auf jeden Fall, hast du schon recht.
Also, ich weiß nicht, also ganz schwierig finde ich das. Es ist natürlich da das Risiko definitiv, aber es ist ganz schwierig einzuschätzen, das stimmt schon.
Nee, also bin ich bei deiner Ansichtsweise, nur ich finde, das muss man auf jeden Fall erwähnt haben, um da einfach das komplette Bild zu haben. Das zweite Risiko, das wir da auf jeden Fall noch in Betracht ziehen möchten, ist die Verschärfung der Wettbewerbssituation. Wie kann man das jetzt meinen? Wir haben ja erst gesagt, Procter & Gamble und Unilever, sage ich schon, und Henkel, die können ja eigentlich sehr gut miteinander koexistieren und das ist auf jeden Fall richtig. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist das Risiko, dass solche Eigenmarken, wie diese Discounter, zum Beispiel Rewe, hat ja, Aldi allgemein, hat ja auch Eigenmarken, die einfach billiger sind, aber den gleichen Nutzen erfüllen, wie eben die Henkel-Produkte an sich, gerade wenn man jetzt auf die Konsumgütersparte abstellt. Bei den Klebern muss ich sagen, kann ich das nicht ganz so einschätzen. Ich glaube nicht, dass irgendein industrieller Kunde auf die Idee kommt, irgendeine Eigenmarke von einem kleineren Unternehmen, nur weil es billiger ist, zu nehmen, wenn man mit den Produkten von Henkel zufrieden ist. Da sehe ich das Risiko deutlich geringer als jetzt zum Beispiel bei den Privatkunden.
Ja, vor allem, um kurz dazwischen zu grätschen, vor allem weil Henkel ja nicht nur den Kleber einfach so lala verkauft im Baumarkt an die industriellen Kunden, sondern Henkel arbeitet ja auch teilweise in Forschungsgruppen mit den Herstellern direkt zusammen. Das heißt, teilweise wird von Henkel, wenn jetzt beispielsweise irgendein Elektronikkonzern, nehmen wir jetzt mal plakativ Apple, sagt, wir bringen jetzt ein neues iPhone raus und dieses iPhone soll gegen Salzwasser, es soll salzwasserdicht sein und wir brauchen da einen, oder sagen wir mal, das soll irgendwie, keine Ahnung, soll 100 Meter hoch geworfen werden und nicht kaputt gehen und das Display darf nicht abbrechen und reißen und dann muss Henkel eine bestimmte Oberflächenbeschichtung oder irgendeinen Kleber herstellen, der genau für diesen Fall geeignet ist. Na, und dann gibt es dann auch entsprechende Verträge über einen Lieferzeitraum und so weiter und so fort. Na. Und
Ja,
so
ist
ein
klar.
Kunde würde niemals dann irgendwie wechseln zu einem Konkurrenten, es sei denn, der Konkurrent sagt hier klipp und klar, wir haben das und das und das ist viel besser und viel billiger. Aber da muss natürlich von den Konkurrenten auch erstmal entsprechend große Innovation kommen und das ist auch also sehr, sehr unwahrscheinlich, ja.
Genau, also genauso sehe ich das ja eben auch. Also das meine ich ja, also die Wahrscheinlichkeit sehe ich da als deutlich geringer an, dass da irgendein Kunde dann abspringt, weil dort ist Qualität einfach nochmal viel, viel wichtiger als der Preis an sich. Das Risiko ist aber, wie gesagt, eher da bei den Einzelhandelsmarken wie Ja oder bei Aldi oder bei, was gibt es denn noch? Es gibt ja noch so verschiedene Einzelmarken, die einfach um ein Vielfaches billiger sind, wo es natürlich einfach auch keine Werbeausgaben oder sowas gibt.
Gut und günstig.
Bitte?
Gut und günstig gibt es noch.
Richtig gut und günstig gibt es natürlich noch. Aber auch hier, also ich würde auch sagen, dass die Konsumenten, also die Endkonsumenten, wirklich eher zu den Henkel-Produkten greifen, wenn sie die davor auch gekauft haben, als zu den Billigprodukten. Da müsste der Preisunterschied schon massiv auseinandergehen, also noch massiver als derzeit schon. Man muss natürlich sagen, Henkel-Produkte kosten wahrscheinlich doppelt so viel wie die anderen. Aber wenn man mit dem Geruch oder wenn man mit der Leistungsfähigkeit des Produkts an sich zufrieden ist, dann glaube ich einfach, dass der Gewohnheitsinstinkt bei Menschen eher durchschlägt oder die Faulheit, etwas Neues auszuprobieren, ja, als das, dass ich jetzt nochmal 50 Cent pro Waschmittelgang spare, ja, oder nicht pro Gang, sondern pro Tütchen Waschmittel, das ich mir kaufe.
Ja gut, aber ich meine, man muss auch dazu bedenken, dass du, wenn du, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich was kaufe, dann schaue ich ja nicht nur immer darauf, ob das jetzt das günstigste ist, sondern ich schaue vor allem darauf, was die Qualität ist. Na? Und vor allem, wenn Waschmittel, da gibt es ja immer, also du hast ja immer da Überreste, die an der Kleidung bleiben und dementsprechend hast du das ständig auf deiner Haut. Na? Und wenn das da irgend so ein Billigzeug ist, das dir irgendwelche Chemikalien auf die Haut zündet, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Also da zahle ich lieber den doppelten Preis meinetwegen und habe dafür gute Qualität, wo ich mir sicher sein kann, was da drin ist, anstatt mir irgendwie, was weiß ich, ein ausländisches Produkt zu kaufen von irgendeiner No-Name-Firma, das sonst wo hergestellt ist. Da kaufe ich mir dann lieber das Markenprodukt. Ne? Und ich glaube, da geht es vielen so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also bin ich bei dir. Da bin ich auch auf jeden Fall bei dir. So würde ich das persönlich selber auch machen. Genau. Und dann sind wir bei den Risiken soweit auch schon fertig. Sieht man bei uns in der Analyse natürlich auch noch schön in der Risikomatrix. Die ist dann natürlich relativ, ich sag mal, diese zwei Risiken sind jetzt nicht so hoch angesiedelt wie. Was fällt mir jetzt Gegenbeispiel bei uns ein? Zum Beispiel Splunk fällt mir da jetzt spontan ein. Da sind natürlich die Risiken durchaus höher gewichtet als jetzt bei so einem Konzern wie Henkel, der einfach seine Umsätze sicher macht und auch in einem Krisenjahr wie 2020 noch sehr gute Umsätze gemacht hat. So, Adrian, dann übergebe ich an dich bei der technischen Analyse und dann kommen wir auch schon zum Fazit.
Sehr gerne, Christian. Ich bedanke mich und ja, gehen wir direkt in die technische Analyse. Technische Analyse, wie gesagt, ich kann es eigentlich relativ leicht beschreiben, ohne dass ihr den Chart seht. Bei Henkel ist folgendes Chartbild. Wir schauen uns zunächst den Monatschart an und wie es bei vielen Aktien ist, hat die Henkel-Aktie ein Tief 2009 in der Finanzkrise Subprime hingelegt und dann seitdem eine Rallye. Die dauerte an bis Juni 2017, also fast genau vor 4 Jahren, ist das Ganze dann beendet worden. Und seit diesem Hoch hat die Aktie dann auch den Aufwärtstrend gebrochen, der ursprünglich gestartet hat in der Subprime-Krise und ist seitdem in einem Abwärtstrend gewesen bis im Tief Corona 2020 hat man vom Allzeithoch dann -52% Kursverlust gemacht und seit dem Corona-Tief ist man eigentlich wieder im Aufwind. Die Aktie hat es dann auch geschafft, auf Monatsbasis ihren Trend zu neutralisieren, den Abwärtstrend seit dem Hoch 2017. Sprich, wir haben seit diesem Corona-Tief einen untergeordneten Aufwärtstrend im Wochenchart, der es bereits geschafft hat, den Monatschart zu neutralisieren. Aktuell befindet sich die Aktie im Tageschart noch mal ein bisschen auf Rücklauf. Die Korrektur insgesamt auf Wochenbasis hat aber die Tendenz zur Beendung. Wir sind auch schon aus einer fallenden Trendlinie ausgebrochen, haben diesen Trend, wie gesagt, im Wochenchart jetzt gerade erst zuletzt fortgesetzt. Das war auch der finale Push, der dann den Abwärtstrend neutralisiert hat. Und befinden uns aktuell in einer wichtigen Unterstützungszone. Die Unterstützungszone ist um das Niveau von 85 Euro herum. Wir haben auch heute eine schöne Reaktion auf die Aktie, auf die Zone. Also heute ist der 4.8.2021 um 17:30 Uhr. Die Aktie hat auch schon, ich sehe gerade heute 1,18% im Plus. Das ist ganz gut für Henkel. Also wie gesagt, hat gut drauf reagiert schon auf diese Zone. Es bleibt jetzt eben abzuwarten, ob wir es schaffen, uns ausreichend in der Zone zu stabilisieren. Aus Chance-Risiko-Perspektive ist die Aktie, also ist Henkel gerade aber schon interessant, wenn wir es dann auch dementsprechend schaffen, diesen langfristigen Trend zu brechen. Wichtig ist, dass wir das Hoch bei 99,50 Euro rausnehmen, überbieten und ja, dann ist die Trendeinordnung für jede Zeiteinheit aufwärts. Negatives Szenario ist, wir nehmen das Tief bei 81,40 raus. Da haben wir erst bei den Wochentrend neutralisiert. Dann müssen wir uns aber nochmal im Monatschart anschauen. Und im Monatschart haben wir dann nochmal das Allzeit, also das Zwischentief im Corona-Crash. Und das ist dann die nächste Unterstützungszone, die nächste wichtige. Ne? Und ja, dementsprechend interessantes Chance-Risiko-Verhältnis bei Henkel. Deswegen haben wir die Aktie auch unter anderem ausgewählt. Ja, weil die Aktie einfach aus so einer markanten Korrekturbewegung, die ja wie gesagt 4 Jahre gedauert hat, jetzt ausgebrochen ist, die neutralisiert hat und jetzt eben gute Chancen hat, den ultralangfristigen Trend fortzusetzen. Sprich, diese Trendbewegung, die da 2003 gestartet hat, dann das leicht höhere Tief gemacht hat, 2009. Und das ist auch als Trendbewegung zu sehen, wobei das natürlich dieser ultra langfristige Zyklus ist, der uns dann natürlich auch als langfristige Investoren interessiert. Übrigens jetzt technische Analyse ohne reinvestierte Dividenden.
Genau, und ich denke, du hast die Vorzugsaktie genommen, richtig? Ja.
Richtig.
Also ich weiß, dass du sie genommen hast, nicht die Stammaktie.
Ja, der Hauptticker ist HEN3. Ich weiß gar nicht, wo ist hat die?
Die hat selber einen Ticker, ja.
Was ist denn der Ticker von der Stammaktie?
Moment, kann ich dir sagen. Der ist HEN einfach nur ohne 3.
Ja, interessant.
Genau, also nur, dass man das jetzt
nochmal richtig einordnet. Wobei die technische Analyse hier genau exakt die gleiche ist, logischerweise.
Ja, aber es ist schon ein bisschen anders. Allein schon, ja, also doch, ich bin bei dir, ja. So, und dann sind wir beim Fazit, richtig? Oder willst du noch was sagen?
Nee, wir können direkt ins Fazit springen. Du wolltest ja auch noch das Rating vorstellen.
Richtig, ich wollte zum einen das Rating vorstellen und dann wollte ich natürlich, was wir jetzt ja auch noch immer neuerdings machen, die Bewertung vorstellen, wenn wir das anhand von fundamentalen Kennzahlen machen. Also erstmal noch kurz zum Rating. Im Rating bekommt Henkel einen Punktestand von 6 von 10 Punkten für Slow Grower. Wir kategorisieren das ja immer nach, je nach was einer Grower-Kategorie man ist, hat man andere Kriterien, um die Punkte zu erreichen. Henkel kriegt hier 6 von 10. Der Punktverlust geht dadurch verloren, dass wir jetzt relativ schlechtes Wachstum in der Vergangenheit hatten. Das haben wir bei den Kennzahlen besprochen. Nur 0,7% Umsatzwachstum und ein Rücklauf bei EBIT und Konzerngewinn. Dann ist die Eigenkapitalrendite relativ gering, was aber an einer recht hohen Eigenkapitalquote liegt, also die ist bei um die 55%. Und eben, dass die Steigerungsquote der Dividende, das ist bei Slow Growern bei uns auch immer noch ein Faktor, die war relativ gering. Und dementsprechend muss man eben auch 4 Punkte abziehen, aber 6 Punkte ist immer noch vollkommen in Ordnung. Das ist ein sehr solider Wert. Und ja, jetzt komme ich noch schnell zur Bewertung. Und zwar will ich euch ganz kurz erklären in 2 Sätzen, wie das Modell funktioniert. Das Modell basiert auf den zukünftigen Gewinnen, also den Net Profits, den Konzerngewinnen. Wir schauen uns an, wie viel Prozent vom EBIT hat in den letzten Jahren das Konzerngewinn ausgemacht. Also zum Beispiel sagen wir jetzt, wir haben ein EBIT von 3,1 Milliarden Euro und haben jetzt in 2018 einen Gewinn gehabt von 2,33 Milliarden Euro. Dann hatten wir einen Abschlag vom EBIT zum Konzerngewinn von 26%. Also 26% gehen noch für Steuern und Zinsen weg, um dann zum Konzerngewinn zu kommen. Das schauen wir uns für die letzten 3 Jahre an, bilden da einen Durchschnitt und haben dann ein Abschlagsmodell. Dann schätzen wir das Umsatzwachstum und die EBIT-Marge für die nächsten 10 Jahre und diskontieren diese zukünftigen Gewinne dann. Diskontieren heißt, wir zinsen sie ab, weil wir sagen, die zukünftigen Gewinne, je weiter die natürlich in der Zukunft liegen, desto weniger wertvoll sind die für uns. Dafür müssen wir einen Zinssatz festlegen und der ist je nach Branche und natürlich je nach Wachstum oder je nach Zyklik unterschiedlich. Je riskanter das Ganze ist, desto höher muss der Zinssatz sein und natürlich je höher die Verschuldung, also je höher das Fremdkapital, desto höher muss das Ganze auch verzinst werden. Wir haben 2 Szenarien aufgestellt. In beiden Szenarien haben wir einen Abzinsungsfaktor von 7,75% genommen. Und in beiden Modellen sind natürlich unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. Im optimistischen Szenario haben wir eine Unterbewertung nach derzeitigem Stand, also 4.8. Ich habe gerade noch die Kurse angepasst. Von 24% heißt, wir haben eine Vorzugsaktie, wenn wir jetzt nur die Vorzugsaktie sehen, von 108 Euro als fairen Wert. Und im pessimistischen Modell haben wir derzeit eine Überbewertung von rund 14%. Dann wäre der faire Wert für eine Vorzugsaktie bei 75 Euro. Hier muss man aber sagen, hier habe ich auch damit kalkuliert, dass Henkel in Zukunft wirklich nur mit 2% wächst und auch zwischendrin mal nochmal 5% einbüßt. und dann auch zukünftig deutlich langsamer wächst als in der optimistischen. Und die optimistische, da gehe ich eigentlich davon aus, dass die Schätzungen bis zu 25 ungefähr eingehalten werden, der Konzern dann mit 2,5% pro Jahr noch durchgängig wächst. Und das sind auf jeden Fall sehr, sehr plausible Annahmen in meinen Augen. Und dann haben wir ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis, das das Ganze mit der technischen Analyse dann auch nochmal untermauert. So, in dem Fall von meiner Seite aus fertig, von deiner glaube ich auch. Ja, hast du noch Worte zu Henkel jetzt am Schluss?
Ja, wenn ich dir die Frage stellen würde, würdest du Henkel jetzt gerade kaufen? Wie würdest du die beantworten?
Dann würde ich erstmal sagen, ohne eine Anlageberatung abzugeben, würde ich behaupten, ja, ich finde Henkel auf jeden Fall kaufenswert. Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass diese Aktie keine riesen Kurssprünge hinlegen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also die wird eigentlich niemals plus minus 15% mal an einem Tag gehen. Wobei ich muss da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Bis gestern dachte ich das auch von Clorox. Und dann ist es trotzdem passiert. Aber Henkel ist doch noch mal ein Stückchen größer als Clorox jetzt zum Beispiel. Ich glaube einfach, das ist eine sehr, sehr schöne Aktie mit einem sehr guten, ja, mit einem sehr guten Burggraben, mit einer sehr schönen Substanz, die einfach das Portfolio, egal welche Art man hat, ganz gut ergänzen kann.
Ja, ich finde es ja auch interessant. Ich finde es ja auch interessant. Also, ich meine, vor allem für mein Dividendenportfolio bin ich ja eigentlich immer auf der Suche nach, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich sage jetzt einfach mal konservative Abwechslung im Vergleich zum ja doch durchgeschwitzten, aggressiven Trading, aktiven Trading und dem Wachstumsportfolio. Und da bin ich immer auf der Suche nach solchen konservativen Aktien, die einfach machen, was sie sollen, die ihren schönen langfristigen Trend haben und den fortsetzen. Also mein Lieblingsbeispiel, Christian, kennst du ja, was meine Lieblingsaktie?
Deine Lieblingsaktie hoffe ich
Moment,
nicht,
aber
also
es gibt keine Lieblingsaktie, gleich mal vorweg gesagt.
richtig, richtig.
Richtig, genau, es gibt keine Lieblingsaktie, aber
Aber
schön ist.
dein Lieblingsbeispiel dafür ist natürlich Fresenius.
Ja, wir sehen das einfach schönes Beispiel, ja, für dieses schöne zyklische Verhalten von Aktien auf langfristiger Basis von diesen schönen Dividendenaktien. Dividenden heißt, es heißt ja grundsätzlich, also wenn eine Aktie Dividende ausschüttet, so lange, dann heißt es ja, ist ja grundsätzlich schon mal ein Qualitätsmerkmal. Ne? Das bedeutet, dass eine Aktie, dass ein Unternehmen einfach was richtig macht, weil ansonsten könnte man es sich gar nicht leisten, über so einen langen Zeitraum so eine hohe Dividende auszuschütten. Und ja,
Oder ganz
also.
kurz, ich gebe dir da recht, bis auf wenn die Dividende über 6-7% ist, dann nicht mehr.
Ja, aber ich habe gesagt, über so einen langen Zeitraum.
Ja, schon, aber zum Beispiel AT&T hat es auch gemacht.
Ja, gut, aber ich meine, ich vergleiche jetzt. Also, wir kombinieren technische Analyse und die Dividende, okay?
Ja,
Ja,
ist okay. Ist
dann sind wir bei AT&T nämlich raus, ne? Weil AT&T technisch eigentlich, also nicht so schön, sagen wir es mal so. Und Henkel im Vergleich dazu deutlich, deutlich schöner. Auch mit dieser interessanten Kaufchance. Ich denke, man macht als langfristiger Investor nichts falsch, wenn man jetzt mit einem Anlagehorizont von 30, 40 Jahren anlegen möchte in Henkel, wenn man da jetzt noch wartet, bis eben dieser Trend, dieser langfristige Trend wirklich auch auf aufwärts gerichtet ist und nicht nur auf neutral. Da wären wir jetzt aktuell bei dem Niveau von 99,50 € und das ist dann nochmal ein Kursaufschlag zum aktuellen Niveau von 13,70% circa. Ich meine, wenn ich über 40 Jahre anlegen will, dann macht es für mich eigentlich keinen großen Unterschied, ne? Und wir sind in dem Fall dann sowieso etwas konservativer unterwegs, deswegen wäre das für mich nochmal so ein schöner Trigger das Ganze. Aber definitiv interessantes Ding, Henkel und so ähnlich in meinen Augen zu werten wie auch die Clorox im Gesamtbild. Ja, Christian.
Ja, verstehe ich. Bin ich bei dir?
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, Christian. Ich bin ganz ehrlich zu dir, dann haben wir eigentlich alles durchgemacht, oder?
Ja, dann sind wir auf jeden Fall fertig.
Ich denke, wir haben alles durchbesprochen. Ne? Wir haben die ganzen fundamentalen Sachen einmal durchgesprochen. Wir haben die technische Analyse, Chancen, Risiken. Wir haben über den Gesamtmarkt etwas gesprochen. Wir haben unser Fazit abgegeben und das ist doch eigentlich ein schönes Gesamtschlusswort für unsere komplette Analyse zu Henkel. Christian, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Nee, außer dass ich jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich noch einen sehr, sehr schönen Tag wünsche. Ich weiß natürlich nicht, wann sie es hören. Drum sage ich mal einfach einen schönen Tag und nicht schönen guten Morgen, schönen guten Abend, was auch immer. Ja, von meiner Seite aus hat mir Spaß gemacht. Werden wir es ja öfter machen.
Ja, zu jeder Analyse.
Ja, das ist mir bewusst.
Zu jeder Analyse, ab jetzt Podcast. Das heißt, ihr könnt immer unsere bezaubernden Stimmen hören. Zu jeder Analyse, die wir machen, gibt es ab sofort unsere bezaubernden Stimmen. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt. Ich hoffe, ihr sitzt gerade im Auto, am Schreibtisch oder sonst wo und freut euch, dass ihr ab sofort alles auch direkt ins Ohr bekommt von uns. Nicht nur mit den Augen, nicht nur lesen, sondern auch direkt ins Ohr, weil was man hört, das bleibt im Kopf.
Okay, in dem Fall.
Die Radiowerbung. Aber ja, damit schließen wir das Ganze ab. Ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Mittag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das anhört oder mitten in der Nacht während der Autofahrt. Ja, habt eine schöne Zeit und wir hören uns zur nächsten Analyse. Macht's gut. Ciao.
Ciao.